D-Radio Wissen. Update.
Es geht darum, die OSZE als die einzig wirklich gesamteuropäische Organisation zu stärken und sie als Ort des ständigen Dialogs für die wachsenden Aufgaben für Frieden und Sicherheit in Europa fit zu halten oder fit zu machen.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vor dem Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Steinmeier hofft darauf, dass er und seine rund 50 Kollegen heute und morgen in Hamburg zumindest miteinander reden. Das tun wir deshalb auch. Das OSZE-Treffen ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Zum Auftakt ging es um den Konflikt in der Ukraine, wo 800 Beobachter der OSZE den vereinbarten Waffenstillstand überwachen und doch oft nur feststellen, dass er gebrochen wurde. Steinmeier fand dafür deutliche Worte.
Waffenstillstandsvereinbarungen werden mehr als Empfehlungen behandelt, aber nicht als wirkliches Gebot. Und sie werden tagtäglich verletzt. Dieser Zustand ist für mich inakzeptabel.
Ob der deutsche Außenminister das ändern kann, ist fraglich. Sein russischer Kollege Sergej Lavrov sagte zwar, dass er zum Friedensprozess steht, der in Minsk vereinbart wurde. Die Schuld daran, dass dieser Prozess nicht vorankommt, sieht Lavrov aber bei der Ukraine.
Wir sind der Meinung, dass zunächst einmal die martialische Rhetorik aufgegeben werden muss, die in gegenseitigen Schuldzuweisungen besteht. Wenn wir einen politischen Dialog wollen, dann müssen wir aufhören, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen.
Der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin wiederum forderte Russland auf, endlich das Völkerrecht einzuhalten. Eine Annäherung gab es nicht. Klimkin und Lavrov sahen sich nicht mal an, während sie ihre Statements verlasen. Und so wird es wohl in Hamburg auch keine gemeinsame Erklärung geben. Vielleicht reden Lavrov und Klimkin ja noch mal hinter verschlossenen Türen. Steinmeier jedenfalls hat daran erinnert, was mal das Ziel war der OSZE.
Vertrauen aufbauen, wo es verloren gegangen ist, mehr Sicherheit schaffen. Und als einen Beitrag dazu habe ich auch vorgeschlagen, dass wir einen Neustart in der Rüstungskontrolle versuchen sollten.
Um Rüstungskontrolle ging es auch schon in den Anfangsjahren der OSZE. Damals hieß sie noch Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Teilnehmer einigten sich 1975 auf die sogenannte Schlussakte von Helsinki. Ein erster wichtiger Schritt, um den damaligen Kalten Krieg zwischen Ost und West etwas zu erwärmen. Heute versteht sich die OSZE als weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation. 57 Länder sind Mitglied, neben allen europäischen Staaten auch die USA, Kanada und die Mongolei. Der ehemalige Bundeswehroberst Wolfgang Richter, der selbst für die OSZE gearbeitet hat, hält sie immer noch für sinnvoll und die deutsche Präsidentschaft in diesem Jahr auch für erfolgreich.
Nehmen Sie den Bergkarabach-Konflikt, da gab es im April ein sehr blutiges Aufflammen. Den hat Deutschland in Kooperation mit Russland und anderen Staaten deeskaliert. Es gab auch praktische Schritte im Transnistrien-Konflikt. Ich hoffe, dass wir in Hamburg entsprechende Entscheidungen oder Erklärungen haben, die in Richtung Konfliktlösung weisen. Das scheint möglich zu sein.
Neue Hoffnung gibt es auch für die Menschen in der syrischen Stadt Aleppo. US-Außenminister John Kerry hat darüber heute nochmal mit Russlands Außenminister Lavrov gesprochen. Danach ist Kerry nach Hause geflogen, aber vorher hat er immerhin gesagt, er habe weiter Hoffnung auf einen Durchbruch. Es wäre ein schönes Abschiedsgeschenk für Kerry, denn das OSZE-Treffen war für ihn die letzte große Konferenz, bevor Donald Trump Präsident wird. Auch für Steinmeier ist es ein Abschied. Er soll ja nächstes Jahr Bundespräsident werden. Vorher will er aber die deutsche OSZE-Präsidentschaft noch erfolgreich zu Ende bringen.
Wir haben heute gesehen, dass man mit einer solchen Konferenz nicht alle Hindernisse auf dem Weg räumen kann. Aber die Gespräche, der Austausch, der Dialog vor und hinter den Kulissen, das ist eben das Entscheidende.
Kein Kommentar. Doch. Meinung. Die User im Netz kommentieren vor allem den riesigen Sicherheitsaufwand. Mehrere Gruppen haben Protestaktionen angekündigt. Auch deshalb sind in Hamburg mehr als 13.000 Polizisten im Einsatz. Das Kongresszentrum ist komplett abgeriegelt. W. Priske hat bei NDR Info kein Verständnis für den Aufwand. Kosten ohne Ende, egal welche Treffen stattfinden. Für diese Millionen, die seit Jahren verschleudert werden, hätten sich alle teilnehmenden Länder schon seit Jahrzehnten gemeinsam eine Insel kaufen können, absichern lassen und niemanden belästigen. Grunfelder Jung dagegen schreibt, das Gejammer der Gegner und Anwohner nervt. Kaum einer setzt sich mit der OSZE auseinander, aber alle sind dagegen. Grundsätzlich ist es doch eine gute Sache, wenn die Außenminister zusammenkommen und miteinander sprechen. Viele finden die Polizeisperren in Hamburg allerdings paradox. Joy Anandi twittert, ich verstehe nicht so ganz, wieso es weltoffen ist, eine Stadt in den Ausnahmezustand zu versetzen. Müller 2.0 kommentiert bei NDR Info, Alle auf ein Schiff und fertig. Geld und Ärger für die Bürger gespart. So ein Zirkus muss der Steuerzahler nicht finanzieren. Die Hamburger Polizei nimmt es humorvoll und twittert ein Foto mit einer Polizeikette an einem Fußgängerüberweg. Ecke Alsterterrasse befindet sich der derzeit sicherste Zebrastreifen Hamburgs.
Was sonst noch wichtig war?
I will do everything in my capacity to restore the confidence of the consumers to automotive industry in Europe.
Nach dem VW-Abgasskandal hatte EU-Kommissarin Elżbieta Bieńkowska versprochen, alles zu tun, um das Vertrauen der Verbraucher in die Autoindustrie wiederherzustellen. Heute hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Nicht gegen VW, sondern gegen Deutschland, Großbritannien und 5 andere Staaten. Sie haben nach Ansicht der Kommission zu wenig getan, um VW an den Manipulationen zu hindern und den Konzern dafür zu bestrafen. Die betroffenen Länder haben jetzt 2 Monate Zeit, um auf die Vorwürfe zu antworten. Am Ende des Verfahrens könnte die Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Aus Sicht von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist das unberechtigt. Deutschland sei das einzige Land in Europa, das sofort Maßnahmen gegen die Manipulation von Abgaswerten eingeleitet habe.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Berlin behält seinen regierenden Bürgermeister. Der SPD-Politiker Michael Müller ist wiedergewählt worden und wurde am Mittag vereidigt. Diesmal hat er hinter sich aber nicht eine große Koalition aus SPD und CDU, sondern die erste rot-rot-grüne Landesregierung in Deutschland, die von der SPD geführt wird. Als Signal für den Bund will Müller das aber nicht verstehen.
Es soll gar kein Signal für den Bund sein, aber wir wissen, dass natürlich eine gute Zusammenarbeit in Berlin dann auch zur Folge haben kann, dass so etwas ernsthaft auf Bundesebene diskutiert wird.
SPD, Linke und Grüne wollen in den nächsten Jahren viel investieren in Berlin. Sie wollen unter anderem 55.000 neue landeseigene Wohnungen bauen, marode Schulen sanieren und den öffentlichen Nahverkehr und die Radwege in Berlin ausbauen. Donald Trump muss wohl nicht mehr befürchten, dass sein Wahlsieg nochmal in Frage gestellt wird. Ein Bundesrichter hat die Neuauszählung der Stimmen im US-Bundesstaat Michigan gestoppt, bevor sie richtig angefangen hat. Seine Begründung: die Grünen-Politikerin Jill Stein, die Überprüfung beantragt hatte, hat bei der Wahl vor einem Monat nur 1% der Stimmen bekommen. Deshalb würde sie auch eine Neuauszählung nicht mal in die Nähe des Siegs bringen. Jetzt laufen zwar in Pennsylvania und Wisconsin noch Verfahren zur Neuauszählung. Auch dort hatte Trump nur einen sehr kleinen Vorsprung. Seine Konkurrentin Hillary Clinton hätte aber in allen 3 Bundesstaaten einen Sieg gebraucht, um Trump noch zu überflügeln. Die Europäische Zentralbank bleibt bei ihrer Geldpolitik. Den Leitzins lässt sie bei 0% und auch das Kaufprogramm für Staatsanleihen läuft weiter. Nach EZB-Angaben noch mindestens 1 Jahr. Ab April will sie aber weniger Geld in den Markt pumpen. Nach dem Rücktritt von Italiens Regierungschef Matteo Renzi war das keine Überraschung. Durch die Niedrigzinspolitik versucht die EZB zu verhindern, dass es in Italien nach der Regierungskrise auch zu einer Finanzkrise kommt.
Was noch wichtig wird?
Wir bleiben in Italien. Dort sucht Präsident Sergio Mattarella nach einem Nachfolger für Ministerpräsident Renzi. Heute Abend berät sich Mattarella mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern, um herauszufinden, wer unter den Abgeordneten eine Mehrheit bekommen könnte. Auch Renzi selbst hat offenbar noch nicht ganz aufgegeben.
Siamo il partito di maggioranza relativa.
Wir sind die Partei der relativen Mehrheit. Wir müssen Italien und dem Staatspräsidenten helfen, die Krise zu beenden, auf Basis dessen, was die Parteien sagen und wie er das beurteilt.
Die besten Aussichten auf den Posten als Regierungschef hat aber wohl der bisherige Wirtschafts- und Finanzminister Piercarlo Padoan. Gut möglich ist auch, dass es in Italien Neuwahlen gibt. Renato Brunetta von der rechten Forza Italia hat nochmal klargestellt, dass seine Partei keiner neuen Regierung zustimmen wird.
Ich bestätige allen Wählern zu 100%, dass Forza Italia in dieser Legislaturperiode keiner Regierung das Vertrauen ausspricht. Wir sind die Opposition. Nein, nein, nein und nein.
Und sonst in der Welt?
In Großbritannien erhebt eine Untersuchungsbehörde schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Die BBC zitiert aus einem Bericht über sexuelle Übergriffe durch Polizeibeamte. Demnach sind zwischen März 2014 und 2016 mehr als 430 Anzeigen gegen Polizeibedienstete eingegangen. Sie sollen ihre Position für sexuelle Übergriffe ausgenutzt haben. Untersuchungsleiter Mike Cunningham nannte das die schlimmste Form des Amtsmissbrauchs und sagte, das Problem sei möglicherweise noch größer, als die Untersuchung zeige. In knapp 40% der Fälle stammten die Anzeigen laut dem Bericht von Menschen, die vorher Opfer von häuslicher Gewalt geworden waren. Die beschuldigten Polizeimitarbeiter hätten möglicherweise ausgenutzt, dass ihre Opfer besonders verletzlich waren. Die jetzige Premierministerin Theresa May hatte die Untersuchung im Frühjahr in Auftrag gegeben, während ihrer Zeit als Innenministerin. Ein Gesetzentwurf der türkischen AKP hat die Aufmerksamkeit auf eine Praxis gelenkt, die in einigen Ländern nach wie vor üblich ist. Ein Mann wird für eine Vergewaltigung nicht bestraft, wenn er das Opfer heiratet. Im Libanon gibt es ein solches Gesetz seit 1940. Jetzt hat der zuständige Parlamentsausschuss eine Änderung beschlossen. Das teilte Ministerpräsident Saad Hariri per Twitter mit. Zuvor hatten Aktivistinnen in der Hauptstadt Beirut in blutigen Hochzeitskleidern gegen den Paragraphen protestiert. Der staatlichen Nachrichtenagentur NNA sagte Hariri, er hoffe, das Gesetz könne in der nächsten Legislaturperiode geändert werden. In der Türkei hat die Regierungspartei AKP die geplante Straffreiheit für Sexualstraftäter, die ihre minderjährigen Opfer heiraten, mittlerweile wieder zurückgezogen. Die Gesellschaft in Japan altert rasend schnell. Das bringt eine Menge Probleme mit sich und neue Lösungsideen. Die Stadt Iruma will verirrten Demenzkranken jetzt mit speziellen Aufklebern nach Hause helfen. Die werden den Kranken auf die Hand- oder Fußnägel geklebt und enthalten einen Identitätscode. Mit dem kann die Polizei die Menschen wieder zuordnen. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Service sei eine Premiere in Japan. Es gebe zwar ähnliche, größere Aufkleber für Kleidung, das sei aber schwierig, weil keiner ständig dieselben Anziehsachen trage.
Wissensnachrichten.
Es gibt ja Geräusche, die tun schon beim Hinhören richtig weh. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre mit Zahnschmerzen, gibt's da auch noch die Frage, will ich eine Amalgamfüllung, die die Krankenkasse bezahlt, oder zahle ich drauf für Keramik oder so? Die EU könnte uns die Entscheidung abnehmen. Die überlegt nämlich, ob Amalgam nicht besser ganz verschwinden soll aus den Zahnarztpraxen. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten, heißt das jetzt, oh Gott, raus mit den Füllungen, die sind gefährlich?
Nee, ich sage jetzt einfach mal, die kannst du drin lassen. Aber tatsächlich sollen in der EU ab Mitte 2018 bestimmte Patienten keine Amalgamfüllung mehr kriegen, und zwar Kinder und schwangere oder stillende Frauen. Und außerdem will man noch gucken, ob ab 2030, also ist noch eine ganze Weile hin, Amalgamfüllungen dann ganz Geschichte sein sollen.
Dann doch. Und was ist denn im Amalgam drin, das für Kinder und Schwangere gefährlich ist und für mich oder dich jetzt nicht?
Das Problem ist das Quecksilber, das ist ja im Amalgam drin und für uns eigentlich ein Nervengift, aber aus so einer Füllung kommt in der Regel nur ganz wenig raus. Also ein bisschen was verdampft, und wenn man jetzt zum Beispiel ein Knirscher ist, dann kann sich auch so ein bisschen was lösen. Die EU schätzt, dass so eine Füllung in 10 Jahren etwa 5% des Quecksilbers verliert. Also das ist immer noch ziemlich wenig, aber deswegen empfehlen Ärzte Kinder und Schwangeren schon jetzt eher Kunststoff- oder Keramikfüllungen. Interessant ist aber, dass die EU-Kommission bei der jetzigen Entscheidung gar nicht sagt, uns geht es um die Gesundheit der Patienten, sondern es geht uns eher um alle anderen, die damit hantieren müssen.
Also die Zahnärzte oder wer?
Genau, aber zum Beispiel auch die Leute, die Quecksilber abbauen oder entsorgen müssen. Und so blöd das klingt, auch in Krematorien ist das ein Problem. Wenn Tote mit Amalgamfüllungen verbrannt werden und dann plötzlich giftige Dämpfe frei werden. Die EU-Staaten, die haben zusammen mit vielen anderen Ländern eine Konvention unterschrieben, dass sie die Nutzung von Quecksilber runterfahren wollen. Und die Amalgamfüllungen machen da schon was aus. Also in der EU landen jedes Jahr 75 Tonnen Quecksilber in den Mündern.
Oha. Also, Quecksilber soll möglichst verschwinden aus unserem Alltag. Das hätten wir gerne. Bei anderen Dingen möchten wir eigentlich nicht, dass sie verschwinden. Und es passiert trotzdem.
Leider geht es den Giraffen in Afrika gar nicht gut. Die Weltnaturschutzorganisation hat die Giraffen jetzt auf ihre rote Liste der vom Aussterben gefährdeten Arten gesetzt. Sie sagt, dass es in Afrika 40% weniger Giraffen gibt als noch vor 30 Jahren. Zum einen wird der Lebensraum für die Tiere immer kleiner. Zum anderen werden Giraffen illegal gejagt. Und inzwischen leben weniger als 100.000 Giraffen im Süden und im Osten von Afrika. Das sind jetzt echt nicht viele. Und letztens kam ja auch noch raus, dass es wahrscheinlich nicht nur eine Giraffenart gibt, sondern 4. Das haben Forscher in Erbgutuntersuchungen rausgefunden. Wobei die Weltnaturschutzorganisation, die hat das noch nicht ganz anerkannt in ihrer Liste.
Jetzt wäre noch was Schönes schön zum Schluss.
Was Schönes schön habe ich auch dabei. Besonders schön ist es für 10 Wissenschaftler, die bekommen nämlich den Leibniz-Preis. Das hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft bekannt gegeben. Der Leibniz-Preis wird ja manchmal auch der Deutsche Nobelpreis genannt, weil er für Wissenschaftler in Deutschland die wichtigste Auszeichnung ist. Und freuen darf sich jetzt zum Beispiel Anne Storch von der Uni Köln, die erforscht die Sprache von afrikanischen Kulturen. Sie hat zum Beispiel Geheimsprachen in Zentralafrika erforscht und auch, was dort nicht gesagt wird. Das kann er mir auch viel über eine Kultur erzählen. Und mit dabei ist zum Beispiel auch der Kognitionsforscher Ralf Hertwig aus Berlin, der untersucht, wie Menschen Informationen bewerten und Entscheidungen treffen. Und sie alle kriegen 2,5 Millionen Euro, die können sie dann in ihre Forschung investieren.
Okay, vielen Dank, Sophie.
Wetter.
In der Nordhälfte bleibt es weiter wolkig, zwischendurch auch mit Regen. Im Süden ist der Himmel überwiegend klar, es bildet sich aber teilweise etwas Nebel. Dazu sinken die Temperaturen auf 8 bis minus 6 Grad. Morgen halten sich fast überall dicke Wolken. Wer im Süden wohnt, hat die meisten Chancen auf ein bisschen Sonne und auch im Westen kommt sie ab und zu durch. Das alles bei 3 bis 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.